Ja, noch einmal zur Erinnerung. Der Apostel Petrus schreibt diesen Brief am Ende seines Lebens ganz bewusst, weil er weiß, dass er bald sterben sollte. Doch bevor er geht, will er bildlich gesprochen ein Denkmal aufrichten. Dieser Brief, dieser zweite Brief, der ist dazu da, um die Christen alle Zeit zu erinnern an die wichtigsten Dinge. Denkt daran, was er geschrieben hat in Kapitel 1, Abvers 12. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und in der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Ich werde aber darauf bedacht sein, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Also dieser Brief, der soll gerade dazu dienen, wie ein Denkmal, sich alle Zeit etwas ins Gedächtnis rufen zu können. Und der Apostel Petrus, ja, dem geht es darum, dass wir eben richtig denken, dass wir die entscheidenden Dinge nicht vergessen, dass wir uns nicht einlullen und ablenken lassen von der Welt. Und darum wiederholt Petrus dieses Anliegen noch einmal, jetzt in Kapitel 3, Vers 1. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich euch durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. Also wir haben den ersten Petrusbrief und diesen zweiten hier. Petrus hat sich viel Mühe gemacht. Er schreibt an die Christen, denn, wie nennt er sie hier? Geliebte. Sie sind Geliebte Gottes und darum hat auch Petrus sie herzlich lieb in der Liebe Christi. Und er sucht ihr Bestes, er sucht ihr Wohl, er sucht ihr Heil und er will sie schützen vor Gefahren, vor den falschen Wegen. Er hat ein Pastorenherz, denn Christus sagte ja zu ihnen in Johannes 21, weide meine Lämmer, gib Acht auf diese Christen, kümmere dich um sie. Und so schreibt er schon diesen zweiten Brief. Er will sie alle ermahnen. Wozu, Vers 1, diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. Also, was möchte Petrus durch diese beiden Briefe bezwecken? Er möchte durch Erinnerung die lautere Gesinnung der Christen aufwecken. Lasst uns darüber nachdenken. Petrus geht es um die Gesinnung der Christen. Die Gesinnung eines Menschen ist sein Denken, seine Denkweise, seine moralische Grundhaltung, seine Betrachtungsweise, seine Sichtweise aller Dinge, ja die Herzenseinstellung und das Trachten seines Herzens. Also wie er über alles denkt, wie er die Dinge sieht und beurteilt und an Entscheidungen trifft und handelt. Also kurz gesagt, die Gesinnung ist die Denkweise, die über dein ganzes Verhalten bestimmt, die Denkweise, die über die Ausrichtung deines ganzen Lebens bestimmt. Und was sagt Petrus nun über die Gesinnung eines Christen? Wie soll die Gesinnung eines Christen aussehen? Nochmal Vers 1. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. Ein wahrer Christ hat also eine lautere Gesinnung. Lauter meint eine reine, eine unverdorbene, eine gottesfürchtige Denkweise. Ein Christ soll ganz klar und rein und heilig denken. Christen sollen eine lautere Gesinnung haben, im Gegensatz zu dieser unreinen, unlauteren, verdorbenen, sündigen Denkweise dieser Welt und dieser falschen Propheten, von denen wir hier lesen. Ein Christ ist klar ausgerichtet. Sein Bestreben ist es, alle Zeit gottesfürchtig alle Dinge zu betrachten und in Gottes Furcht zur Ehre des Herrn rein und tadellos zu leben. Und diese lautere, reine, unverdorbene Denkweise, diese Lebenseinstellung haben Christen. Das zeichnet wahre Christen aus, dass sie eine lautere Gesinnung haben. Aber es gibt bei wahren Christen eine Gefahr, dass diese gottesfürchtige Denkweise, diese Ausrichtung des Lebens bei Zeiten einschläft. Deswegen schreibt Petrus hier, diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. Also etwas muss ja nur aufgeweckt werden, nämlich an, wenn es schlummert, döst, schläft. Und das kann bei wahren Christen passieren. Wir haben alle wahren Christen haben eine lautere Gesinnung, aber wir sind nicht immer hellwach, sondern sind manchmal wie eingelullt oder benebelt. Nicht mehr so fokussiert, nicht mehr so klar und scharfsinnig im Denken. Und da waren ja eben diese falschen Propheten mit ihren unreinen, korrupten, verdorbenen, bösen Gesinnungen, die Christen verführen wollten. Und das wirkt sich natürlich auch auf das Denken der wahren Christen aus. Denn die traten auf und sagten, ja, der Herr Jesus, der kommt nicht zum Gericht. Und wenn du das oft hörst und ja, und tatsächlich, der Herr Jesus, der ließ auf sich warten und lässt immer noch auf sich warten. Und da kann in gewisser Weise so diese lautere Gesinnung vielleicht auch einschlafen. So wie die Jungfrauen in dem Gleichnis einschliefen. Auch die Treuen. Und vielleicht lässt man sich dann umgarnen und von der Welt ablenken und von den Vergnügungen und ist nicht mehr so fokussiert, wie man es vielleicht mal war. Und Petrus will, dass die Christen bei klarem Verstand bleiben. Sie sollen aufgeweckt sein, sodass sie diese lautere Gesinnung haben. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. Durch Erinnerung. Durch eine schriftliche Adressierung an die Christen sollen sie aufgeweckt werden. Dazu dienen die beiden Briefe, ja die gesamte Heilige Schrift. Denkt daran, er hat das auch schon klar immer wieder gesagt im ersten Petrusbrief. Da heißt es in 1. Petrus 1, Vers 13, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Also erwartet das Kommen des Herrn Jesus Christus, habt eine lautere Gesinnung. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Darüber schrieb er schon in seinem ersten Brief und jetzt noch einmal in seinem zweiten. Sie brauchen diese stete Erinnerung aus der Schrift, dass wir doch diese wichtigsten Dinge nicht vergessen, sondern eine lautere Gesinnung haben in diesen letzten Tagen und den Herrn Jesus Christus erwarten und darum heilig und rein und klar und unverdorben denken in allem. Verstehst du, dass auch du diese beständige Erinnerung aus der Heiligen Schrift brauchst? Du brauchst diese beiden Briefe des Apostels Petrus. Du brauchst die gesamte Heilige Schrift, um immer wieder erinnert zu werden, dass du eben nicht dieser unlauteren Gesinnung der Welt folgst, sondern recht und rein und heilig denkst. Dazu musst du wachgerüttelt werden bei Zeiten, immer wieder. Darum geht es, eine lautere Gesinnung haben. Manche kommen vielleicht zum Gottesdienst oder lesen die Bibel und denken sich, ja, das kenne ich ja schon alles. War ja nichts Besonderes, was ich heute gehört habe. Als ginge es bloß darum, intellektuell im Gottesdienst oder beim Bibellesen Informationen dazu zu lernen, die du noch nicht kennst. Wie kommst du überhaupt auf den Gedanken, dass es bloß darum geht? Das ist zu kurz gedacht. Es geht darum, dass durch beständige Erinnerung deine lautere Gesinnung klar, wach und aktiv bleibt. Dass du eine reine Denkweise hast und nicht verdorben denkst wie die Welt. Du kannst nämlich viel wissen und dennoch träge und schläfrig und unlauter werden in deinem Denken und dich umgarnen lassen von der Welt, obwohl du so viel theologisches Wissen hast. Darum kommen wir auch beständig zusammen, lesen täglich die heiligen Schriften und forschen. Ja, wir lernen dazu und sollen immer mehr an Informationen dazu lernen. Wir sollen den Herrn Jesus immer besser kennenlernen. Aber dabei geht es darum, dass du eine lautere Gesinnung hast, dass du rein und klar denkst. Darum brauchen wir diese Ermahnung, auch Dinge, die wir schon 100-mal gehört haben, immer wieder, dass wir rein bleiben in unserem Denken. Mit anderen Worten, wir müssen biblisch denken. Wir müssen denken, wie das Alte und das Neue Testament es uns lehrt. Und darum schreibt Petrus weiter in Vers 2, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Retters. Klar und rein und lauter denken meint, biblisch denken, gemäß der heiligen Propheten und der Apostel des Herrn Jesus Christus. und eben nicht diese Denkweise der falschen, dieser falschen Propheten, dieser Irrlehrer zu teilen, sondern das zu denken, was Gott spricht im Alten und im Neuen Testament. Und der Apostel Petrus meint hier etwas ganz Konkretes, an das sich die Christen erinnern sollen, dass sie bloß nicht vergessen sollen. Etwas, was sie gedenken sollen, was schon von den heiligen Propheten vorher gesprochen wurde und auch durch die Apostel des Herrn Jesus Christus übermittelt worden ist. Das, was Petrus hier anspricht, das hat er bereits im ersten Kapitel auch behandelt. Dieses Thema zieht sich durch und findet jetzt seinen Abschluss in Kapitel 3. Etwas, was man schnell aus den Augen verlieren kann. Etwas, was diese Irrlehrer verneint haben, wo sie gelehrt haben, dass das nicht passieren wird. Nämlich, dass der Herr erscheinen wird zum Gericht. Zum Gericht über alle Gottlosigkeit und über alle, die in ihren Begierden wandeln. Davon sprachen bereits die Propheten des Alten Testaments und auch die Apostel des Herrn Jesus Christus haben dies übermittelt. Lasst mich euch ein paar Beispiele geben aus den alten Propheten. Wir könnten ja wirklich hunderte Stellen lesen, aber ich nenne euch mal zwei. Einmal aus Jesaja Kapitel 13, da heißt es ab Vers 9. Siehe, der Tag des Herrn kommt, grausam, mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen und ihre Sünder wird er von ihr austilgen. Denn die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden ihr Licht nicht leuchten lassen. Die Sonne wird finster sein bei ihrem Aufgang und der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen. Und ich werde am Erdkreis die Bosheit heimsuchen und an den Gottlosen ihre Schuld. Ich werde der Anmaßung der Stolzen ein Ende machen und den Hochmut der Gewalttätigen erniedrigen. Ein klares Wort über das Gericht des Herrn, über alle Gottlosen auf der Welt. Und auch Malachi Kapitel 3, ab Vers 19. Denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr, der Herrscharen, so dass er ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig lässt. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber und ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie werden Staub sein unter euren Fußsohlen. An dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Heerscharen. Das Alte Testament ist an hunderten Stellen sehr deutlich, dass das Gericht kommen wird über alle, die gottlos handeln. Und dass Herrlichkeit kommen wird für alle, die gottesfürchtig leben. Und das bestätigten auch die Apostel, die doch weitergaben, was der Herr Jesus Christus selbst lehrt. Ich lese euch da ein paar Stellen. In Apostelgeschichte 3 lesen wir, wie Petrus predigt. Und was predigt er ab Vers 19? So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorherbestimmten Jesus Christus sende. Also wieder zur Wiederkunft Jesu Christi. Denn freilich, der Himmel muss ihn aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Also Gott wird alle Dinge wiederherstellen. Christus wird wiederkommen. Er wird die Welt in Gerechtigkeit richten und eine vollkommene Welt herstellen. Petrus sagt dann auch, was der Herr Jesus befohlen hat zu predigen, in Apostelgeschichte 10, Vers 42. Und da sagt er, der Herr Jesus hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Also der Herr Jesus Christus, er wird richten. Aber das hat nicht nur der Apostel Petrus gesagt, sondern auch die anderen Apostel. Petrus schreibt ja hier in Kapitel 3 von euren Aposteln. Wir wissen nicht genau, welche Apostel es waren, die dort die Gemeinden gründen. Aber sagen wir mal, der Apostel Paulus, der viel umherreiste und viele Gemeinden gründete, auch er lehrte, dass dies passieren wird. In Apostelgeschichte 17 sagt er zu den Athenern, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Darüber predigten die Apostel. Und auch wenn sie persönliche Gespräche führten, wir haben dieses Beispiel, ich habe es schon mal genannt, wo Paulus redet mit dem Statthalter Felix und da redet er über den Glauben. Aber welche Themen, wenn du jetzt mal schauen kannst, welche Themen bespricht ein Apostel, wenn er die Möglichkeit hat, einen Heiden zu evangelisieren? Worüber redet er? Und da heißt es in Apostelgeschichte 24, Vers 25, als er aber über Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und das kommende Gericht redete, wurde Felix mit Furcht erfüllt und antwortete, für jetzt geh hin, es ist genug. Zu einer anderen Zeit möchte ich dich wieder vielleicht rufen lassen und weiterhören. Aber anscheinend war das dem Apostel Paulus so wichtig, dass er in diesem Gespräch mit dem Statthalter Felix, welch eine Gelegenheit, redet über Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und das kommende Gericht. Für die Christen, für die Apostel war das anscheinend grundlegend, dazugehörig zu biblischer Verkündigung. Aber das kann in Vergessenheit geraten, wenn falsche Lehrer auftreten, die nicht mehr das lehren, was die heiligen Propheten gelehrt haben und was die Apostel übermittelt haben von dem Herrn Jesus Christus. Was passiert denn, wenn dieses Denken nicht länger Teil deiner Gesinnung und deines Denkens ist? Wenn du nicht mehr nachdenkst über das kommende Gericht, über die Wiederkunft Jesu Christi zum Strafgericht über alle Gottlosen, dann wird dein Denken korrupt werden, verdorben werden, unrein werden, sündig und unlauter. Gott wird also die Sünde der Menschen nicht richten, er wird sie nicht verdammen. Nun dann wirst du leben in deinen Begierden, ohne Reue, ohne Scham. Und Petrus will, dass die Christen niemals so denken. Sie sollen eine lautere Gesinnung haben, das Gericht, es kommt. Und darum lebt nun heilig, gerecht und rein. Darum schreibt er weiter, Vers 3. Und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Was soll man wissen? Was soll man sich klar vor Augen führen? Womit soll man rechnen? Dass in den letzten Tagen Spötter auftreten. Spötter mit Spötterei, das heißt mit gotteslästerlichen Dingen. Menschen, die Dinge sagen, die ein Hohn und Spott sind für den Herrn. Petrus sagt, dies sollt ihr wissen, so wird es sein in den letzten Tagen. Was meint Petrus mit den letzten Tagen? Ist das etwas, was irgendwann in Zukunft passieren wird und jetzt noch keine Relevanz hat für die, die das gerade lesen? Nein, die letzten Tage sind für die Apostel die Zeit, die angebrochen ist seit dem Erscheinen des Sohnes Gottes. Erinnerst du dich noch an 1. Petrus Kapitel 1? Da sprach Petrus von Christus, dem Lamm Gottes, und da heißt es, er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden um euretwillen. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 20. Also was ist das Ende der Zeit? Die Zeit, die angebrochen ist mit den Erscheinen des Herrn Jesus Christus. Und das lernen übrigens alle Apostel. Auch in 1. Korinther 10 sagt Paulus zum Beispiel in Vers 11, über euch ist das Ende der Zeitalter gekommen. Über euch. Nämlich mit den Erscheinen des Herrn Jesus Christus sind die letzten Tage angebrochen. Die Apostel lehrten das. Und sie lehrten, dass in dieser letzten Zeit, in dieser Endzeit, es immer schlimmer wird und freche Menschen auftreten, die verdrehte Dinge lehren. Und das Schlimme an diesen Menschen ist nicht einfach, dass sie bloß gottlos sind, denn gottlose Menschen traten seit jeher verdreht mit einer bösen Gesinnung auf. Nein, es sind Menschen, die sich zu Gott zählen. Es sind Menschen, die sagen, dass sie gläubig sind. Und so warnt auch der Apostel Paulus immer wieder in seinen Briefen vor solchen Menschen. Zum Beispiel haben wir den ersten Timotheusbrief. Da heißt es in Kapitel 4, Vers 1, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in künftigen Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten und so weiter. Oder in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 1, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Und jetzt hör einmal, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Von diesen wende dich weg. Also mit solchen Leuten haben wir zu tun. Die kommen in die Gemeinden. Sie sagen, dass sie an Gott glauben. Aber denn diese sind es, die sich in die Häuser schleichen und lose Frauen verführen, die mit Sünden beladen sind, von mancherlei Begierden getrieben werden, immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Sie lernen und lernen. Sie hören Predigten und Predigten. Sie können nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Auf die Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit. Menschen verdorben in der Gesinnung, im Blick auf den Glauben unbewehrt. Sie werden aber nicht weiter vorwärts kommen, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Oder 2. Timotheus 4, Vers 1. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, den der Lebende und Tote richten wird, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht und ermahne mit aller Langmut und Lehre, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt, und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Was ist also das Kennzeichen dieser letzten Zeit? Spott. Menschen treten auf, die sich Christen nennen und doch gotteslästerlich leben und gotteslästerliche Dinge predigen und lehren. Sie fürchten Gott nicht. Sie nehmen Gott und sein Gericht nicht mehr ernst. Sie meinen, sie können in ihren eigenen Begierden wandeln. Also zurück zu 2. Petrus 3, Vers 3. Und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln. Das macht sie aus. Sie fallen nicht mal in Sünde so als Ausrutscher. Nein, sie wandeln in den Begierden. Das heißt, es ist ihr ganzes Leben. Es ist ihr Lebenswandel. Sie haben diese unreine Gesinnung. Sie sind irdisch gesinnt. Wie geht das? Wie kann man so sich Christ nennen und gläubig und zur Gemeinde gehen wollen und doch so schamlos, ohne Zittern, so in Sünde leben? Wie geht das denn? Vers 4. Sie sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Das ist also ihr Spott, womit diese Spötter auftreten in dieser letzten Zeit. Anstatt zu sagen, die letzte Zeit ist da, die Zeit der Erlösung seit dem Erscheinen des Sohnes Gottes, die Zeit der Gnade, bevor das Gericht kommt. So lasst uns doch jetzt umkehren und heilig leben und seine Ankunft erwarten. Nein, was sagen Sie spöttisch, was fragen Sie? Wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Petrus sprach noch in Kapitel 1 davon, dass Gott uns herrliche Verheißungen geschenkt hat. Und weil wir diese herrlichen Verheißungen geschenkt bekommen haben, leben wir nun eifrig und fleißig und heilig. Und eine Verheißung, ein Versprechen, das der Herr uns gegeben hat, ist seine Ankunft. Die Verheißung seiner Ankunft. Und Petrus gab sich Mühe, in Kapitel 1 aufzuschreiben, dass es für ihn ganz sicher ist, dass diese Ankunft kommen wird. Denn er hat auf dem Berg der Verklärung schon einen Vorgeschmack von dieser Herrlichkeit und der Macht des Herrn Jesus Christus, wie er in seinem Reich schon mit einem Vorgeschmack hier kommt. Und das ist, was die Propheten auch gesagt haben. Und er wird kommen, um endgültig diese Welt zu erlösen. Petrus glaubt an diese Verheißung, die Verheißung seiner Ankunft. Und wenn wir diese Verheißung glauben, dann leben wir heilig und haben eine lautere Gesinnung. Aber Sie sagen, ja, seitdem die Väter, also unsere Vorfahren, sagen wir seit Adam ab und Abraham und Mose und David und sonstige Väter, die gestorben sind, seit der Schöpfung an. Es ist doch alles gleich geblieben, sagen sie. Der Herr ist doch nie erschienen. Er ist doch nie angekommen zum Gericht. Nun, Petrus wird dann gleich aufzeigen, dass das Schwachsinn ist, denn sie haben völlig die Sinnflut vergessen, dass der Herr durchaus richtet. Aber wie töricht zu denken, dass der Herr nicht kommen wird, dass er nicht erscheinen wird, um die Erde zu richten. Sie sagen, durch die ganze Weltgeschichte hindurch kam doch Gott niemals zum Weltgericht. Also wie es von Anfang an in der Schöpfung war, wird es bis zum Ende bleiben. Es ist töricht, so etwas zu denken. Denn die Propheten, die heiligen Propheten im Gegensatz zu diesen falschen Propheten, sie haben es gelehrt. Und die heiligen Apostel des Herrn Jesus Christus, die doch nur weitergeben, was der Herr selbst sagte, sie lehren es, dass Gericht Gottes über die Welt kommt. Und ein Christ soll lauter denken, biblisch denken, doch sie sind sorglos, sie lästern, sie sind hochmütig, sie verachten Gott, sie zittern nicht vor seinem Gericht. Und nun sag mir, jetzt über die Jahrtausende hinweg, beschreibt das nicht den überwiegenden Großteil aller, die sich Christen nennen und die lehren, die verkündigen, die Bücher schreiben? Hat es nicht fast diese ganze Christenheit, die sich Christen nennen, durchsäuert, dieser Gedanke? Wir reden nicht mehr über ein Gericht. Wir reden nicht mehr über die Hölle. Wir reden nicht mehr davon, dass Christus kommen wird, um alle Gottlosen auszulöschen und die Gerechten zu retten in alle Ewigkeit. Das führt dazu, dass Menschen ungestört leben können in ihren Begierden und keine Furcht mehr haben vor der Ankunft des Herrn Jesus Christus zum Gericht. Aber so sollen wir nicht denken. Petrus, ist es wichtig, dass wir wissen, dass diese Spötter auftreten, eben damit wir damit rechnen, damit wir uns nicht aus der Fassung bringen lassen, sondern dass wir richtig urteilen, dass wir es wissen, das zeichnet diese letzte Zeit aus, dass viele auftreten werden, die sich Christen nennen, die sich gläubig nennen, aber sie fürchten sich nicht vor Gottes Gericht. Und sie rechnen nicht damit, dass der Herr erscheinen wird, um alle Gottlosigkeit zu beseitigen. Nun, für uns ist die Anwendung, die werden wir dann ein anderes Mal näher betrachten, ab Vers 11, da dies alles so aufgelöst wird, also in Gottes Gericht, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet? Ihr erwartet diesen Tag. Ihr wisst, dass das Gericht kommt. Und darum lebt nun so. So, Vers 13. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, immer wieder sagt er, wir erwarten es. Warum? Was tun wir dann? Befleißigt euch unbefleckt und tadellos von ihm in Frieden befunden zu werden. Darum geht es also, bei einer lauteren Gesinnung, dem Herrn zu erwarten, seine Ankunft, und darum heilig zu leben und nicht in den bösen Begierden dieser Welt. Nun, das alles, was ich jetzt gesagt habe, hast du schon gehört. Da war nichts Neues für dich dabei, nehme ich an. Aber ja, das genau brauchst du und ich. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. Eben damit ihr gedenkt, der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Retters. Also lasst uns aufwachen. Lasst uns wach ins neue Jahr gehen. Nicht schläfrig sein, uns nicht einlullen lassen in diesem Jahr, sondern die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus zum Gericht erwarten und zur Rettung seiner Gläubigen. Lasst uns wach leben in diesem neuen Jahr, dass keiner von uns so lebt, als würde der Herr uns nicht richten, sondern lasst uns alle Zeit erinnern an die Dinge, die gesprochen sind von den heiligen Propheten und unseren Aposteln, und so mit einer lauteren Gesinnung alle Dinge betrachten und heilig uns rein bewahren für ihn und erwarten, dass er kommt. Möge der Herr uns doch seine Gnade dazu schenken und uns alle wachrütteln, dass wir eine lautere Gesinnung haben zu seiner Ehre. Gepriesen sei sein wunderbarer Name. Amen. Amen.